Las Vegas steht vor der Tür und die Frage, eine der vielen Fragen lautet, kann Max Verstappen das Scooter nochmal rumreißen? Supermax ist ja eigentlich, wie wir wissen, alles zuzutrauen. Wenn er noch Weltmeister werden will, dann muss er aber in Las Vegas eigentlich auf ein Wunder hoffen. Denn Norris und McLaren, die sind 2025 ein echtes Bollwerk eigentlich. Kaum Fehler, historisch gesehen, auf die letzten Jahre auch ganz selten Ausfälle. Und statistisch sind sie einfach eine Wand aus Konstanz, wenn man mal drauf schaut. Die Punkte aktuell sprechen auch eine recht eindeutige Sprache. Max Verstappen 341 Punkte, Lando Norris 390. Also da kann man drüber diskutieren, ob das Titelrennen nochmal interessant wird oder nicht. Wir schauen auf jeden Fall kurz drauf und gleichzeitig schauen wir in die Zukunft. 2026, das ist auch nicht mehr so lange hin. Komplett neues Reglement, DRS verschwindet, aktive Aerodynamik kommt und der Effekt des Windschattens, der wird schrumpfen und dazu kommt der mysteriöse Override-Modus. Da sprechen wir ein bisschen drüber und vor allem, warum Fernando Alonso schwarz sieht, was das angeht und warum George Russell recht optimistisch ist. Dazu sprechen wir über Andrea Kimi Antonelli, denn Las Vegas, das dürfte dem Italiener liegen. Seine Form, die steigt an und Toto Wolff hat auch erklärt, warum das so ist. Gerade paradoxerweise auf Strecken, die er nicht so gut kennt oder gar nicht kennt. Und zum Abschluss noch die Tochter eines ehemaligen Formel-1-Doppelweltmeisters, die klopft an und macht die ersten Schritte Richtung Formel 1. Sie hat bei McLaren unterschrieben. Ella Häkkinen ist ihr Name und künftig ist sie eine von drei Ellas unter Stella. Also das wird allein schon deshalb spannend. Wir sprechen drüber. Ihr seid bei Im Kreisfahren, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus dem Formel-1-Universum. Lasst uns gerne ein Abo da, wenn euch gefällt, was wir machen. Und dann geht's los.
So, Freunde, dann legen wir nochmal los. Gleich die allerwichtigste Frage. Wird der WM-Kampf nochmal spannend? Kann Red Bull da nochmal nachlegen? Kann Max Verstappen womöglich seinen 5. Titel in Folge einfahren? Das sah zwischenzeitlich ganz schlecht aus, dann wieder ein bisschen besser. Aktuell nach Brasilien sind wir uns jetzt auch nicht ganz so sicher. Wird's noch was oder wird's nichts? Lando Norris marschiert auf jeden Fall und ist eigentlich ziemlich unantastbar sein in einigen Rennen. Mal gucken. Wir haben vor einigen Rennen mal rumfantasiert, beziehungsweise Sebastian hat euch da was hochgerechnet, nämlich wenn alle verbleibenden Rennen der Saison 25 genauso enden oder ausgehen wie 24, hätte es am Ende der Saison einen Punktestand gegeben von Lando Norris als Weltmeister mit 398 Punkten. Oscar Piastri auf P2 hätte dann 373 Punkte am Ende der Saison. Und Max Verstappen würde die Saison als Dritter mit 366 Punkten beschließen. Soweit die graue Theorie. Aktuell, und jetzt sind noch drei Rennen zu fahren, sieht es in der Realität folgendermaßen aus. Da hat Lando Norris jetzt schon 390 Punkte. Oscar Piastri hat die 366, die eigentlich Verstappen gehabt hätte. Und Verstappen liegt mit 341 Punkten auf Platz 3. Aber es sind noch 83 Punkte zu vergeben. Ja. Also eine ganze, ganze Menge, Freunde. Und jetzt müssen wir aber mal festhalten. Lando Norris führt das Ding an. Ziemlich souverän, knapp 50 Punkte Vorsprung auf Verstappen auf P3 und Lando Norris fällt eigentlich kaum aus. Also statistisch betrachtet hat er, glaube ich, pro Saison einen Schnitzer drin, grob, einen Ausfall.
Ja.
Das sagt zumindest die Statistik der letzten Jahre. Ja, also wir haben da mal ein bisschen noch zusammengeschrieben. Der einzige grobe Fehler, an den könnt ihr euch natürlich noch erinnern, dieses Jahr war Kanada, wo er Oscar Piastri ins Heck gekracht ist. On top kommt noch der Motorschaden in Sandford hinzu. Das waren schon zwei Ausfälle. Also statistisch ist Lando Norris schon längst über seinem Soll sozusagen. 2024 ist er zum Beispiel in Österreich ausgefallen. Da gab es dieses wilde Duell mit Max Verstappen. Hatte der Verstappen einen guten Beitrag geleistet dazu, dass Lando Norris da ausgefallen ist. War aber der einzige Ausfall der McLarens überhaupt im letzten Jahr. Also auf jeden Fall, die Statistik spricht da sehr für McLaren und für Norris auf jeden Fall grundsätzlich. Der letzte Norris-Ausfall überhaupt, was so einen Unfall angeht, abgesehen von Kanada, war tatsächlich 2023, ausgerechnet in Las Vegas. Wo es jetzt hingeht, vielleicht erinnert ihr euch noch, direkt am Anfang des Rennens hatte er da einen fürchterlichen Highspeed-Crash. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es ein technischer Defekt war damals, ein Fehler. Er ist da richtig übel abgeflogen und uns ist da kurz die Luft weggeblieben. Auf jeden Fall, statistisch sieht es sehr gut aus. Lando Norris ist jetzt schon öfter ausgefallen als in den letzten Jahren. Sollte eigentlich nichts mehr anbrennen, oder?
Ja, und ich habe mir diesen Ausfall auch nochmal angeschaut vor dieser Episode. Das erinnert so ein bisschen an das, was Bortoleto in Brasilien passiert. Das war wirklich in Höchstgeschwindigkeit. Und Lando Norris, als er dann im Prinzip dann das Auto dann komplett ausgestellt hat, da hast du gesehen, wie die Hand gezittert hat. Der war wirklich, wirklich unter Schock. Und das ist natürlich auch verständlich. Also Las Vegas hat es in sich. Wenn man jetzt irgendwie versucht, das Ganze positiv zu sehen, also natürlich wünscht sich kein Mensch, dass sowas nochmal passiert. Aber worauf Verstappen und Red Bull zumindest mal hoffen können, ist, dass McLaren unabhängig natürlich jetzt davon nicht gut ausgeschaut hat in den letzten zwei Saisons. Und wir wissen ja, Las Vegas ist erst seit zwei Saisons in der Form, in der Formel 1 vorhanden. Haben sie kein gutes Bild abgegeben, hat auch Lando Norris nach dem Rennen in der Pressekonferenz gesagt, dass er jetzt nicht erwartet, dass sie da die Favoriten sind. Und es könnte natürlich sein jetzt, dass sich da, wenn Verstappen auch alles zusammenbringt und vielleicht einen Sieg einfährt, da die Tür zur WM wieder ein bisschen öffnet, weil die McLaren, die haben wie gesagt die letzten Saisons auch nicht mal ums Podium unbedingt kämpfen können. Also das wird spannend und natürlich dürfen wir nicht Oscar Piastri vergessen. Ja, der ist natürlich noch einiges näher dran an Lando Norris, aber anders als Max Verstappen ist er einfach nicht so wirklich in Form. In Brasilien sah es zwar auch nicht ganz schlecht aus, aber auch da die Strafe kann man sich jetzt auch ein bisschen drüber streiten, ob die jetzt super fair war oder ob man die vielleicht auch noch mit, wenn man beide Augen zudrückt, nicht hätte aussprechen können. Fakt ist auf jeden Fall, er muss jetzt auf jeden Fall in Las Vegas ein sauberes Wochenende zusammenbringen, seine Topform auch annähernd wieder erreichen aus der ersten Hälfte der Saison, da hat er ja unfassbare Leistungen gezeigt und ansonsten ist der Zug wahrscheinlich dann auch abgefahren, denn wenn Norris noch einmal vor ihm ins Ziel kommt, dann kann sich Lando Norris in den letzten zwei Rennen plus einen Sprint stehen er noch aus, tatsächlich erlauben, einmal komplett auszufallen. Ja, also im Sprint wäre es natürlich weniger schlimm, aber sogar in einem richtigen Rennen könnte er einmal komplett ausfallen und Piastri gewinnen und er wäre immer noch Erster. Also das ist schon ziemlich heftig und also auch Piastri muss da jetzt wirklich alles bündeln und da ist die Frage jetzt an euch, was ist denn eure Meinung? Ist der Zug jetzt schon abgefahren? Wird es Norris verwalten oder kann wahlweise Piastri oder Verstappen da noch irgendwie das Ruder rumreißen? Tja. Ja. Würde uns auf jeden Fall interessieren. Bisher müssen wir noch warten. Anfang Dezember ist dann die Entscheidung soweit. Und wenn ihr schlau seid, wartet ihr nicht bis zum 24., sondern etwas vorher. Werdet ihr schon aktiv, kauft Weihnachtsgeschenke und dann könnt ihr uns helfen. Wir haben nämlich in der Beschreibung Affiliate-Links zu unseren Partnern Thomann und Amazon. Wenn ihr da draufklickt und dann dort was kauft, egal was, ihr zahlt nicht mehr. Wir bekommen ein bisschen was davon ab und das fließt natürlich dann direkt in den Kanal. Würde uns sehr freuen und in dem Sinn machen wir weiter mit dem nächsten Thema, denn da schauen wir auch nämlich ein bisschen in die nähere Zukunft 2026 wieder. Dave, die aktive Aerodynamik steht vor der Tür. Das wird einiges umkrempeln, da sprechen wir gleich drüber. Und es gibt auch zwei namhafte Fahrer, namentlich Alonso und George Russell. Die sehen das sehr, sehr unterschiedlich, ob das jetzt mehr Spannung reinbringt oder eben weniger und dann die Formel 1, die Formel langweilig wird.
Also einer von denen hat auf jeden Fall schon Weihnachtsgeschenke gekauft, beziehungsweise beide haben eine Glaskugel gekauft und einer scheinbar bei Wish, denn einer wird sicher falsch liegen mit seiner Prognose.
Wahrscheinlich,
ja. Was ist das Thema? Langweilige Rennen ist die Fragezeichen. Erwarten uns die denn im nächsten Jahr? Das neue Konzept, das neue aerodynamische Konzept wird ja wirklich nicht zuletzt die Autos komplett durcheinander würfeln, oder das ganze Feld vielleicht, wir wissen es nicht. Die größte aerodynamische Revolution steht an, ja, gepaart mit auch einer Riesenrevolution, was die Motoren angeht, die Antriebseinheiten, die Power Units. Da sind sich die Gelehrten noch nicht so ganz einig, was uns erwartet. Viele arbeiten natürlich im Simulator und versuchen, die Rennen so gut es möglich ist eben nachzustellen, die uns da im kommenden Jahr erwarten. Die Teams hassen ja nichts mehr als Ungewissheit, deswegen versuchen sie alle möglichen Variablen in schlaue Computer zu werfen und dann gucken sie mal, was dabei rumkommt. Mal gucken. Aktuell jetzt noch, ja, bis Ende diesen Jahres wird das Überholen ja, na, zu großen Teilen durchs DRS tatsächlich definiert. Ja, das DRS, das Drag Reduction System, ist ja dafür geschaffen worden, um, naja, Überholen etwas leichter zu machen, sofern man ohnehin schneller ist als der Vordermann und nah genug dran ist. Und dementsprechend fanden dann auch viele Überholmanöver der letzten Jahre statt als Konsequenz der Benutzung von DRS. Ja, man kann auf der Geraden sich dann ransaugen, hat einen Geschwindigkeitsüberschuss und liegt dann halt häufig schon in der Bremszone, ja, vor seinem Kontrahenten. Klassische Ausbremsmanöver wie früher sind das trotzdem natürlich nicht. Dazu sind die Bremswege mittlerweile auch einfach viel zu kurz in der Formel 1. Die Bremsen sind einfach, ja, sehr, sehr gut, sehr, sehr stark. Deswegen klar, man kann ein, zwei Meter später bremsen als der Vordermann, aber das war's dann schon. DRS hilft auf jeden Fall. Nicht so ab 2026, da gehört DRS nämlich der Geschichte an. Und eine aktive Aerodynamik hält Einzug. Ja, es werden Front- und Heckflügel verstellt, aber auch nach anderen Prinzipien, ja, und nach anderen Möglichkeiten. Der Zweck der ganzen Geschichte ist natürlich vor allem, ja, es ist gar keine Überholhilfe, dass man Front- und Heckflügel verstellen kann, zumindest nicht primär. Primär dient es nämlich dazu, den Luftwiderstand auf den Geraden zu verändern, zu senken. Ja, die Autos müssen dann kein riesiges Loch in die Luft sozusagen reinfahren, wie sie das jetzt tun, sondern können mit flachgestellten Flügeln deutlich weniger Luftwiderstand erzeugen. Das spart nämlich Energie. Ja, Energiesparen ist ohnehin grundsätzlich in der Welt eine gute Idee aktuell, natürlich auch in der Formel 1. Und der Anteil der Elektropower wird ja auch hochgeschraubt ab dem nächsten Jahr. Wir haben rund 50% Anteil vom Verbrennungsmotor und 50% Anteil vom von der Elektromaschine. Und wenn man mit weniger Luftwiderstand durch die Gegend fährt, verbraucht man weniger Sprit oder weniger Elektropower. Ganz, ganz logisch natürlich. Und weil das System eben keine klassische Überholhilfe ist, oder warum das so ist, erkläre ich euch ganz kurz. Man darf nämlich, jeder Fahrer darf das immer nutzen, in jeder Runde, ja. Und somit gibt es eigentlich dahingehend keinen Unterschied, ja, sofern es alle öffnen und schließen können. Zur gleichen Zeit gelten dann für alle natürlich gleiche Bedingungen. Keiner kann sich sozusagen ransaugen an den Vordermann. Keiner hat einen großen Vorteil. Es gibt sozusagen einen Dauer-DRS-Trainer auf den Geraden. Aber das ist nicht alles.
Ja, also erstmal lass uns mal diskutieren. Also die negative Auswirkung ist, dass der Luftwiderstand durch die aktive Aerodynamik verringert wird und dadurch wird auch der Windschatten, der Effekt des Windschattens wird entsprechend geringer ausfallen. Was wir auch dazu bekommen, ist der Override-Modus. Das wird nämlich die eigentliche neue Überholhilfe werden. Mhm. Und das funktioniert folgendermaßen. Also der hinterherfahrende Pilot, der darf dann mehr Leistungen abrufen, temporär, als man es normalerweise dürfte. Also beides ist natürlich, dass der normale Modus und der Override-Modus natürlich in den Regeln festgeschrieben, aber der Override-Modus, der kommt dann eben in bestimmten Situationen zum Tragen, wenn du hinterherfährst. Noch ist noch nicht ganz sicher, wie weit man da hinterherfahren muss. Wahrscheinlich werden es die 1-Sekunden Fenster werden, die jetzt momentan auch für DRS gelten, ist aber noch nicht festgeschrieben. Ja, da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Auf jeden Fall ist das dann im Prinzip nochmal Zusatzgeschwindigkeit ab einer gewissen Geschwindigkeit, Zusatzpower, und dann kannst du dann eben, naja, der Effekt ist natürlich ähnlich wie beim DRS, dann an deinem Gegner vorbeifahren, aber da wird Dave noch ein bisschen was dazu erklären. Wichtig für euch zu wissen ist, es gibt auch den Overtake-Button, aber das ist was anderes. Ja, und der Override-Modus, der ist jetzt eben neu. Der ist auch, wie gesagt, für alle da, und nachdem Dave euch das jetzt gleich erklärt hat, dann gehen wir auch mal auf die Aussagen von Alonso und von Russell ein, wie die das jeweils interpretieren und voraussagen, und dann schauen wir mal, was wir noch dazu denken. Ja. Dave, erklär's uns mal. Also Override-Modus, der funktioniert wie genau?
Ich versuch's. Also folgendermaßen. Grundsätzlich, ihr dürft nicht vergessen, es gab ja in den vergangenen Monaten und Jahren, als diese Regeln für 26 immer wieder diskutiert wurden, natürlich eine ganze Menge Panik. Toto Wolff hat da mal die Marke von 400 Stundenkilometern in den Raum geworfen, die auch eher dann nur theoretisch möglich sein sollten. Andere hatten dann große Sorgen, dass die Piloten mitten auf der Geraden sogar runterschalten müssen. Wenn dann die Elektropower nämlich durch ist, kommen die Autos nicht mehr wirklich vom Fleck, dann müssen die Fahrer wieder runterschalten, um weiter zu beschleunigen. Alles semi-berechtigte Sorgen. Ich glaube, mittlerweile hat das Reglement alle Facetten, die es da zu befürchten gab in der Vergangenheit, ganz gut abgedeckt, ganz gut abgeschwächt, sage ich mal. Und Override-Modus ist jetzt eine dieser Geschichten. Und der Override-Modus dient dann natürlich dazu, du hast es gerade schon gesagt, angedeutet, er wird ähnlich funktionieren wie im DRS, im Sinne von, der Pilot, der hinterherfährt, wird am Ende der Geraden, vielleicht auch schon ein bisschen vorher, einen Geschwindigkeitsüberschuss erzielen können gegenüber seinem Vordermann. Das geschieht aber ganz anders als mit dem DRS eben. Das geschieht folgendermaßen. Die Elektromaschine wird nämlich über einen längeren Zeitraum bis zu einer höheren Endgeschwindigkeit hin volle Leistung abliefern. Ja? Ihr dürft euch das so vorstellen, die Wagen fahren aus der Kurve raus. Die Fahrer drücken natürlich aufs Gas und drücken dann auf ihren normalen Energiemodus, ja, also volle Elektropower. um möglichst schnell rauszubeschleunigen aus der Kurve und möglichst schnell auf Topspeed zu kommen. Das ist erlaubt im Normalfall. Die volle Leistung von 350 kW, und die ist vorgeschrieben, die ist gedeckelt sozusagen, die wird dann abgegeben bis zu einer Geschwindigkeit von 290 Stundenkilometern. Sobald die Autos 290 erreichen, wird die Leistung der Elektromaschine dann progressiv immer weniger. Bei 345 Stundenkilometern, das sind Geschwindigkeiten, die erreicht man in Baku, in Monza und sowas. Bei 345 beträgt der Anteil der Energiepower dann 0. Also zwischen 290 und 345 Stundenkilometern gibt die Elektromaschine dann immer weniger Saft ab. Somit ist dann ausschließlich der Verbrennermotor noch für den Vortrieb zuständig. Beim Override-Modus ist nämlich genau das anders, und dadurch entsteht dann dieses Geschwindigkeitsdelta. Beim Override-Modus wird die volle Power der Elektromaschine von 350 Kilowatt bis zu 337 Stundenkilometern anliegen, also bis zu einer viel, viel höheren Geschwindigkeit. Und zwischen 337 und 355 Stundenkilometern gibt es dann auch so einen progressiven Abfall. Also, man kann bis zu einer deutlich höheren Geschwindigkeit die volle Leistung der Batterie nutzen. Somit sollte in der Theorie eben ein Geschwindigkeitsüberschuss entstehen beim Hinterherfahrenden. Und er darf ihn auch bei der Höchstgeschwindigkeit hinten raus länger nutzen. Wie gesagt, bis zu 355 Stundenkilometern im Override-Modus, bis zu 345 im normalen Modus. So wird dann ab 2026 überholt in der Theorie.
Ja, so sieht's aus. Und was man aber dann bedenken muss, und das ist jetzt die Kehrseite der Medaille, ist, dass wenn man diesen vollen Boost eben nutzt im Override-Modus, dass das natürlich extrem viel Energie kostet. Ja, also wir wissen das von Elektroautos, wenn ihr da mit 130 fahrt auf der Autobahn, dann sieht es noch halbwegs menschlich aus, ja, was da so die Batterie an Energie verbraucht. Und wenn ihr dann eher so Richtung 200 dann geht, dann saugt es deutlich mehr runter. Ist bei Verbrenner natürlich auch so, bei Elektroautos extrem.
Und weil der Luftwiderstand auch exponentiell ansteigt.
So sieht's aus.
Deswegen Luftwiderstand, deswegen darf man die Flügel flach stellen, damit der Effekt eben ein bisschen abgeschwächt wird, denkt man.
Genau. Aber jetzt muss natürlich diese Energie auch wieder irgendwie rekuperiert werden. Ne? Und die neuen Power Units, die neuen Motoren, die schreiben einen strikten Energiehaushalt vor. Und das Reglement hat jetzt folgende Lösung geschaffen. Also die Rekuperation ist normalerweise so, auf den meisten Strecken 8,5 Megajoule pro Runde. Ist jetzt einfach die Einheit, ja, also jetzt da keinen großen Kopf drum machen, es wird nicht kompliziert, im Override-Modus kriegt ihr einfach 0,5 Megajoule extra, also nicht ihr, sondern die Fahrer logischerweise, aber so funktioniert es, also da kann man dann auch dementsprechend wieder ein bisschen mehr rekuperieren, und das soll eben sicherstellen, dass dieser zusätzliche Boost auf der Gegaden nicht von der eigentlichen Energie des Autos abgezogen wird und dass das dann alles im Gleichgewicht bleibt, genau, dass man da nicht irgendwie dann plötzlich ohne Saft dasteht, jetzt mal übertrieben gesagt, naja, und jetzt gehen natürlich die Meinungen auseinander. Die einen sehen das als sehr positiv und sind da recht hoffnungsvoll. Die anderen malen eher schwarz. Und wir haben mal exemplarisch Fernando Alonso und George Russell. Habt ihr vielleicht auch schon gehört, was die sagen? Dave, was sagen sie dann? Fernando Alonso vielleicht zuerst.
Ja, also Fernando Alonso sagt, er zweifelt grundsätzlich daran, dass das was bringt, dieses System. Er sieht da ein großes Fragezeichen einfach noch dahinter, wie der überholt wurde in Zukunft. Er glaubt nicht ganz an die Wirksamkeit dieser neuen Überholhilfe, da es keine echte Möglichkeit gibt, da einen Unterschied zu machen, sagt er sinngemäß, ja. Es sei denn, man nutzt eine ganze Menge Energie auf der Geraden. Ja, aber dieser Effekt wird eben abgeschwächt. Du hast das gerade erklärt. Man darf dann auch eben ein bisschen mehr rekuperieren, wenn man diesen Modus genutzt hat auf einer Runde. Ob das so klappt, und das ist natürlich auch streckenabhängig, sei dahingestellt. Das werden wir in der Praxis einfach beobachten müssen. Alonso befürchtet aber vor allem, dass der Fahrer, der dann eben ganz viel Energie genutzt hat, um zu überholen, auf der nächsten Geraden dann mehr oder weniger mit runtergelassenen Hosen dasteht und sofort wieder zurück überholt werden kann, weil ihm dann die Elektropower fehlt. Ne? Es gibt für ihn oder für Fernando Alonso eben dann eben entsprechend keinen Anreiz zu überholen, weil man sich dann eh nur hin und her überholt und am Ende ändert sich dann herzlich wenig an der Reihenfolge. So ist seine Theorie. Ob sich die bewahrheitet, werden wir sehen. George Russell sieht es nämlich ziemlich konträr.
Ja, das sieht genau andersrum. Er sagt, es wird wahrscheinlich mehr Überholmanöver geben, und er meint an anderen Stellen dafür. Also die werden anders ausschauen, als wir es bisher kennen von der Formel 1, dass nicht mehr in den gleichen Stellen zwingend stattfinden wird, wie man es jetzt kennt. Also Richtung eher Ausbremsen oder halt dieses klassische DRS überholen. Also da bin ich mal sehr gespannt. Ich persönlich glaube tatsächlich eher so ein bisschen, dass es sich verhält wie es Russell vorher sagt. Denn auch beim DRS kann man ja argumentieren, wenn du überholt wirst und es dann schaffst, im DRS zu bleiben, dann kannst du im Grunde auch einen Konter dann setzen. Und ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass das relativ ähnlich sein wird. Natürlich komplexer, davon gehe ich auf jeden Fall aus. Und bin auch gespannt, wie es dann ist, wenn Unterschied, also erstmal überhaupt muss man schauen, wie unterschiedlich und wie groß die Lücken dann sind zwischen den Autos. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Aber wie sich es dann verhält bei Autos, die recht nah beieinander sind von der Leistung und Autos, die weiter weg voneinander sind bei der Leistung. Also auch gerade bei Überrundeten zum Beispiel, wie die das für sich nutzen können. Ja, gibt ja manche, die dann clever im DRS so lange wie möglich bleiben. Also ob das da auch alles noch so funktioniert, wie wir werden das sehen, aber es wird auf jeden Fall interessant werden. Ich bin ehrlich gesagt recht positiv gestimmt, weil ich glaube, das wird viele Möglichkeiten geben, die es halt bis jetzt noch nicht gab. Viele Türen öffnen. Mal schauen. Lasst uns auch gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr darüber denkt.
Ich bin auch ganz gespannt. Ich habe da aber noch keine Meinung. Ich würde mir das gerne anschauen. Theorie, ne? Du siehst es ja. Die Fakten haben wir jetzt mehr oder weniger aufgetischt und dann gleich zwei Menschen, die ja durchaus involviert sind und
die
kennen
auch
noch viel mehr Fakten. Die kennen sich beide sehr gut aus und die kommen trotzdem aufgrund der Theorie zu entgegengesetzten Meinungen. Wie sollen wir das ohne die ganzen Insights da besser beurteilen können? Können wir natürlich nicht. Eine Meinung können wir natürlich trotzdem haben. Meine Meinung ist, ich freue mich sehr drauf. Ich denke, Regeländerungen sind immer gut für ein bisschen Durcheinander und Durcheinander macht Rennen auf jeden Fall spannend. Und wenig durcheinander, und damit kommen wir mal zum nächsten Thema, wünscht sich mit Sicherheit Kimi Antonelli oder vielleicht doch ein bisschen durcheinander, ich weiß es nicht. Es gibt ein gewisses Antonelli-Paradoxon, das hat jetzt Toto Wolff neulich erklärt. Das Ding ist, Kimi Antonelli performt in dieser Saison auf Strecken besser, die er noch nicht kennt, im Gegensatz zu Strecken, die er schon kennt. Und das ist paradox. Seit dem Ende der Europasaison nämlich läuft es wieder deutlich besser für Antonelli. Hat eigentlich schon in Baku angefangen, das kann man noch einigermaßen zu Europa zählen. Da kommt es drauf an, welche Ansprüche ihr da setzt oder welche
Sichtweise ihr da habt.
Ja, teilweise wird es noch zu Europa gezählt, teilweise schon zu Asien. Wie auch immer, auf jeden Fall war das schon die Twilight Zone, in der sich Antonelli ziemlich wohl gefühlt hat. In Brasilien, jetzt zuletzt eben, hat Antonelli richtig aufgegeigt und wahrscheinlich sein bestes Formel-1-Wochenende abgeliefert bisher. Das war eine tolle Vorstellung, aber er ist in Brasilien zuvor noch nie gefahren. Ja? Also zumindest kein kompetitives Rennen, ich glaube aber auch sonst nicht, warum auch. Ne? Miami, ganz ähnliches Beispiel, auch da war Antonelli sehr, sehr stark, ist auf die Pole-Position im Sprint gefahren. Und war dort zum ersten Mal wirklich schneller als George Russell. Miami ebenfalls eine Strecke, die ist er zuvor noch nie gefahren. Und dann die ganzen Strecken, die er ganz gut kennt, ne? Die Europasaison, ja, mit lauter Strecken, die er schon öfter gefahren ist in anderen Rennklassen. Da lief gar nichts zusammen für Antonelli. Das ist wirklich sehr, sehr merkwürdig. Toto Wolff erklärt es folgendermaßen. Er sieht da einen Trend. Ja, und vermutet einfach, dass Antonelli auf Strecken, die ihm neu sind, dass der Antonelli da besser zurechtkommt, ja. Er glaubt nämlich, und das könnte ein psychologisch wichtiger Punkt sein, die Erwartungen sind auf einer unbekannten Strecke geringer, der Druck ist nicht so hoch und das könnte natürlich ein Faktor sein. Ja, wir hatten ja in Europa zwei Heimrennen für Antonelli, da war der Druck natürlich enorm, das Ganze drumherum war enorm und er hat wirklich nicht gut ausgesehen bei diesen Rennen, auch auf anderen Strecken. Da erwartet man einfach, dass es besser läuft und das Gegenteil war jetzt bisher der Fall. Toto Wolff bezieht sich dabei aber weniger auf den externen Druck, sondern eher auf die Erwartungen, die Antonelli an sich selber hat. Ja? Wenn er da auf eine bekannte Strecke kommt, auf der er in der Vergangenheit sehr gut performt hat und dann zurückliegt, ne, baut es so einen internen Druck auf und damit kam er jetzt bisher noch nicht so gut zurecht in dieser Saison. Das muss er lernen noch.
Ja. Man darf auch nicht vergessen, es gab zwischendurch Upgrades, mit denen Andrea Kimi Antonelli auch nicht so gut zurechtgekommen ist. Das war dann auch ziemlich in der Europasaison. Das ist natürlich auch noch ein Faktor. Aber wenn man sich jetzt mal die Zahlen anschaut, dann untermauern die eigentlich schon eindrücklich, dass Antonelli zumindest mal auf bekannten Strecken jetzt mehr Probleme hat. Ob das jetzt Korrelation ist oder Kausalität, das darf jeder für sich selber interpretieren. Aber schauen wir mal drauf. Bei den bekannten Strecken, in denen er schon F2, Formel Regional European Championship und F4 Erfahrung hat, da war es so, dass er im Schnitt weniger als zwei Zähler, also 1,9 Punkte geholt hat. Und bei den neuen Strecken, die er noch nicht kannte, da waren es 9,6 Punkte. Also wirklich deutlich, deutlich besser. Fast fünfmal mehr Punkte. Und auch beim Qualifikationsrückstand auf George Russell kann man das sehen, auf bekannten Strecken, die er schon gekannt hat. Durchschnittlich 0,333 Sekunden Rückstand, auch eine schöne Zahl. Auf Strecken, die er aber noch nicht kennt, da hat er es fast halbiert auf 0,170 Sekunden. Und jetzt im letzten Rennen, wie gesagt, da hatte er tatsächlich George Russell erstmals komplett über ein Wochenende dominiert. Also zwar jetzt nicht extrem viel, aber deutlich. Ja. Also das muss man auch sagen und das ist schon aller Ehren wert. Baku war dann auch, wie gesagt, Dave hat es gerade erwähnt, so ein bisschen Ausreißer. Da hat Antonelli den Russell im Qualifying auch deutlich besiegt. Und wenn man jetzt mal in die Zukunft schaut, Toto Wolff, der glaubt auch, dass Antonelli nächste Saison nochmal deutlich stärker wird, weil er auch glaubt, dass er eben jetzt dieses Lehrjahr durchläuft und diese Schwachstellen nächstes Jahr auch einfach ausbügeln kann. Also auf der einen Seite kann man das ja auch verstehen, weil das Selbstbewusstsein wächst, man kennt dann alles schon mal und auch bei der letzten Pressekonferenz hat Max Verstappen ihm ja auch so ein paar Tipps gegeben, ja, dass er einfach ruhig bleiben soll und so, war auf eine Frage vom Reporter. Ja. War auch schön, da das zu sehen, wie man da auch irgendwo kameradschaftlich miteinander umgeht, fand ich auch eine schöne Geschichte von Verstappen. Und ich glaube, auch das sind so kleine Sachen, die machen dann auch nochmal was mit einem, ne? Wenn der Max dir da so sagt, pass auf, mehr oder weniger, ich bin da auch durchgegangen, ne? Behalt mal einen kühlen Kopf. Ich denke, das wird auch Antonelli gut getan haben, aber unabhängig davon, die Erfahrung wächst und ich kann mir vorstellen, dass das schon stimmt, was Toto Wolff sagt, ne? Also. Ja. Der erwartet eben, dass es nächstes Jahr so sein wird, dass er auf diese bekannten Strecken dann wiederkommt, ohne dass er erwartet, alles zu zerstören und abreißen zu müssen, ja, oder Angst zu haben, dass er irgendwie das Auto ins Kiesbett schmeißt, was ihm ja vor zwei Saisons tatsächlich bei seinem ersten Test sozusagen in Monza kurz nach wenigen Runden passiert ist, spektakulär abgeflogen. Da haben ja alle auf ihn eingeprügelt oder viele zumindest. Ja.
Ich hoffe auf jeden Fall, dass er diesen Trend, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, natürlich umkehren kann, weil dann kennt er ja schon alle Strecken. Wenn er dann auf allen Strecken mit einem Punkteschnitt von unter zwei wegkommt, weil er ja schon alle kennt. Das wäre schlecht. Du hast die Kollegialität angesprochen. Sehr schön natürlich von Max Verstappen, dass er sich da um die Jungen kümmert. Ein junger Pilot, um den er sich besonders gekümmert hat übrigens, war Gabriel Bortoleto. Der hat jetzt dieser Tage auch noch was Schönes gesagt. Und zwar, dass Max Verstappen ihm da wirklich mehr geholfen hat, aktiv in den letzten Wochen und Monaten, als alle anderen brasilianischen Formel-1-Piloten zum Beispiel, also die ehemaligen, wo man eher denken würde, ne, die haben jetzt einen neuen Hoffnungsträger im Land und hegen und pflegen den und geben ihm halt gute Ratschläge und Tipps. Pustekuchen. Max Verstappen hat sich da wohl sehr positiv hervorgetan. Kollegialität wird groß geschrieben auf jeden Fall. Und ganz kurzer Hinweis, wenn ihr Kollegialität auch groß schreibt und uns was Gutes tun wollt, denkt vielleicht über eine Kanalmitgliedschaft bei uns nach, denn der Monat neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Gegen Ende des Monats gibt's traditionell auch unsere Community-Folge und dort beantworten wir eure Fragen, ja, also wenn ihr den entsprechenden Tier gewählt habt, ich glaube, Renningenieur ist da das Ding, Teammanager.
Teammanager, genau.
Genau, wenn ihr euch dafür entscheidet, ein Teammanager zu werden bei einem Kreisfahren, könnt ihr uns über ein Google-Formular tatsächlich auch Fragen zukommen lassen. Die schönsten, besten, tollsten wählen wir dann aus und beantworten sie in dieser exklusiven Folge, die es nur für Kanalmitglieder dann auch entsprechend gibt. Schönes Ding, überlegt euch mal, ihr helft uns damit ungemein und Kollegialität auch hier beim Kreisfahren, wird groß geschrieben, ganz, ganz sicher. Ein anderes Thema oder ein anderes Wort, das bei McLaren groß geschrieben wird, neuerdings ist Ella, scheinbar. Ja. Andrea Stella hat ja auch schon eine Ella in seinem Namen. Ja. Jetzt aber fahren demnächst drei Ellas, also weibliche Ellas, für das McLaren Junior-Programm. Was es damit auf sich hat, erkläre ich euch ganz kurz. Das McLaren-Team vergrößert nämlich sein Juniorenprogramm und verpflichtet Ella Häkkinen, und den Nachnamen kennt ihr sicher, Mika Häkkinen, absolute Formel 1 und McLaren-Legende, zweimaliger Weltmeister, einer der größten Rivalen von Michael Schumacher natürlich in den 90ern. Tolles, tolles Ding, und seine Tochter fährt jetzt im Juniorenprogramm von McLaren neuerdings. Auch eine andere Ella, die Ella Stevens nämlich, die wurde auch mit neu aufgenommen ins Seniorenprogramm, und Ella Lloyd fährt schon eine ganze Weile bei McLaren. Also drei Ellas für Stella ist jetzt das neue drei Engel für Charlie, glaube ich, oder?
Das ist schon echt kurios, ja.
Ja, ein paar Details haben wir natürlich auch noch zu Ella Häkkinen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, die Tochter vom zweimaligen Weltmeister. Sie ist mit 14 Jahren tatsächlich die jüngste Pilotin im Programm, also das Küken sozusagen. 2024 fuhr sie in der Kartserie Champions of the Future und hat dort schon ein Rennen gewonnen, in Cremona nämlich. Und ja, das Ziel ist, oder das Ziel, das sie jetzt erreicht hat, ist die Teilnahme am Entwicklungsprogramm von McLaren auf jeden Fall. Dort soll sie diverse Einsitzer testen und soll ja systematisch herangeführt werden, damit sie ab 2027 vielleicht eine volle Saison fahren kann. Dann müsste sie nach Adam Riese 16 Jahre alt sein. Und ich glaube, das ist das Alter, wo man dann auch in der F1 Academy antreten kann, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Ella Häkkinen selbst hat natürlich gesagt, das ist eine spannende Perspektive, mit dem Team zusammenzuarbeiten. Sie ist ganz gespannt auf die Fortschritte und natürlich hatte da, ja, gehe mal von aus, der Papa seine Finger mit im Spiel. Er ist ja immer noch sehr, sehr eng mit McLaren verbandelt, war Markenbotschafter, glaube ich, hat unzählige legendäre Werbespots übrigens auch gedreht. Ja, die kennt ihr sicher auch noch, vor allem für Mercedes damals. McLaren und Mercedes waren ja lange, lange verbandelt. Also Mika ist eh ein super Typ auf jeden Fall. Schön, dass der Name wieder auftaucht.
Ja, die zweite Ella, die jetzt dazu gestoßen ist, Ella Stevens, die ist 19 Jahre alt und die wird jetzt schon ab der Saison 26 neben der bereits existenten Ella, nämlich Ella Lloyd, in der besagten F1 Academy antreten. Beide Autos werden dann von Rodin oder Rodin, ich weiß gerade nicht, wie man die ausspricht, Motorsport bereitgestellt.
Rodin,
okay.
Keine Ahnung.
Stevens, ja. Also die Ella Stevens, die hält übrigens den Titel der einzigen Frau, die in der höchsten Kartklasse in Großbritannien gewinnen konnte. Also die ist auch schon ziemlich auf einem hohen Skill-Level. Und ja, klar, also für sie ist das natürlich jetzt ein großer Aufstieg, ne? Wichtiger Meilenstein ihrer Karriere und eben dann der Debüt in dem Einsitzer. Also wenn sie da gut ausschaut, mal schauen, wo es da noch hingehen könnte. Ja, und was will McLaren? Also der McLaren Racing CEO Zak Brown, der hat gesagt, er hofft, dass diese Verpflichtungen ein Signal an alle unglaublich talentierten Rennfahrerinnen, Ingenieurinnen und Mechanikerinnen und was sonst alles noch in dem Kosmos rumläuft, ja, Marketing, Buchhalterin, hat er gleich alles ausgepackt, dass eben der Sport für sie offen ist. Also, ne, Frauen, ihr seid willkommen bei McLaren. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Also, das ist auf jeden Fall die Vision. Sehen wir mal, wie es zumindest auf der Rennstrecke dann Früchte tragen wird. Also, in den Teams selber sind ja inzwischen tatsächlich schon sehr viele Frauen unterwegs. Sicher noch nicht 50-50, aber man sieht, es wird auf jeden Fall mehr als früher und das ist eine sehr gute Entwicklung. Und damit, Dave, schauen wir mal auf unseren Trackguide und auf die legendären Las Vegas Grand Prix. Normalerweise haben wir da ganz viele, aber Las Vegas ist ja, wie gesagt, erst seit zwei Saisons im Kalender. Aber es ist auch da schon einiges passiert. Ja, wird trotzdem eine kurze Episode jetzt gleich.
Naja, die Episode ist ja jetzt schon sehr, sehr lang und jetzt kommen wir auch tatsächlich mal zu dem, warum diese Episode eine Raceweek-Episode ist. Wir wollen euch einstimmen, vor allem auf das Rennen in Las Vegas in diesem Fall. Und ja, das findet, du hast es schon gesagt, zum dritten Mal statt. Ganz kurz, bevor wir auf unseren legendären Trackguide eingehen, was ist wichtig, worauf kommt es denn an in Las Vegas, wie ist man da schnell? Und ja, es ist ein ziemliches Paradoxon, diese Strecke. Ja, natürlich ein Stadtkurs mit Leitplanken. Ihr wisst Bescheid, mitten in der Stadt natürlich, in Las Vegas, überall bunte Lichter und die Stadt, die niemals schläft, gewissermaßen. Ja, was braucht es dort aber auf der Strecke? Es braucht effizienten Abtrieb. Ja, man packt ohnehin sehr, sehr wenig Abtrieb drauf, weil es sehr viele Vollgaspassagen gibt, sehr viele lange Geraden. Also theoretisch eher so Monza-Level-Flügel, ja, oder Baku, wenn ihr wollt. Aber weil dort nachts gefahren wird und es saukalt ist, die Prognosen sagen für dieses kommende Wochenende teilweise einstellige Temperaturen ja, voraus, ja, also 8, 9 Grad vielleicht sowas. Dadurch brauchst du eigentlich doch ziemlich viel Abtrieb am Auto, damit die Reifen überhaupt ins Arbeitsfenster kommen. Dadurch, dass es so lange geradeaus geht, werden die Reifen dann nicht sehr, oder es ist nicht sehr viel Energie in den Reifen. Kurven gibt es nicht allzu viele, ja, und die es gibt, sind relativ langsam, also auch so mäßig geeignet, um da Temperatur und Energie in die Reifen zu bringen. Es braucht also einen ganz merkwürdigen Kompromiss aus viel und wenig Abtrieb. Ich bin gespannt, wer gut aussehen wird, wer auf was setzt. Ich gehe mal davon aus, die Williams sind traditionell stark in solchen Bedingungen. Mercedes natürlich auch, ja, die haben letztes Jahr sehr gut ausgesehen, gewonnen dort natürlich,
unter auch kühlen Ferrari Temperaturen. Ferrari hat nicht so schlecht ausgeschaut.
Genau, Ferrari war auch immer ganz gut. Ich glaube, McLaren kriegt ein bisschen Probleme. Ich denke, sie werden mit mehr Abtrieb fahren müssen als die anderen, um überhaupt Energie in die Reifen zu kriegen. Der McLaren ist ja, na, tendenziell eher ein reifenschonendes Auto. Das ist im Rennen von Vorteil, aber im Qualifying oft nicht so sehr. man muss die Reifen irgendwie wirklich da ins Fenster kriegen. Das wird schwer genug. Und wenn die McLarens viel Abtrieb draufpacken, damit sie die Reifen ins Fenster kriegen, werden sie natürlich dann auf den langen Geraden wieder Nachteile haben, weil sie dann mit zu viel Luftwiderstand durch die Gegend cruisen müssen. Spannend, spannend. Noch ist nicht 2026. Da wäre das ein geringeres Problem nämlich.
Womöglich.
Aber gut, schauen wir mal. Zwei Rennen gab es schon. Wie gesagt, die empfehlen wir euch einfach beide mal, weil die sehr sehenswert und unterhaltsam waren. Wenn ihr noch keine Highlights geschaut habt, wenn ihr die Rennen verpasst habt in den letzten Jahren, zieht es euch gerne rein. Der Las Vegas Grand Prix hat uns persönlich, glaube ich, ziemlich überrascht. Wir hatten wenig Lust auf ein erneutes Straßenrennen und hielten das ganze Spektakel da drumherum für, ja, Kokolores. Tun wir, glaube ich, immer noch. Also es ist natürlich immer noch sehr überdrüber. Es ist immer noch sehr US-Show-mäßig geprägt. Aber die Rennen waren deutlich besser, als wir es erwartet hätten. Lohnt sich also reinzuschauen. Der Kurs an sich, 6,201 Kilometer, ist eine Runde lang. Wir fahren entsprechend 50 Runden. Daraus ergibt sich eine Distanz von 309,958 Kilometern. Den Rundenrekord hält Lando Norris aus dem Jahr 2024 mit einer Minute 34,876. Ja, 17 Kurven gibt's, 12 Mal geht's links rum, nur 5 Mal rechts rum. Die Rechtskurven sind dann aber meistens auch wirklich mit einem relativ langen Radius. Gleich die erste Kurve ist eigentlich eine 180 Grad Linkskurve. Wird schon auf jeden Fall heiß dort, ja. 2 DS-Zonen gibt's, 2 entsprechende lange Geraden auf jeden Fall auch. Da kann man am Ende jeweils ganz gut überholen, denn auf die DS-Zonen folgen dann auch ziemlich harte Bremspunkte. Wir haben viele Manöver gesehen, erwarten in diesem Jahr auch entsprechend viele. Ja, der erste Grand Prix 2023, ich habe es gesagt, 2 Rennen hatten wir. Reifenverschleiß ist relativ hoch. Trotzdem bringt Pirelli die weichsten Garnituren mit, zumindest die regulär weichsten. C3 ist der harte, C4 Medium, C5 der weiche Reifen an diesem Wochenende. Trotz zweier harter Bremszonen der Bremsverschleiß insgesamt aber eher mittelmäßig. Ja, es ist, abgesehen von diesen zwei harten Bremszonen, haben die Bremsen dann genug Zeit, auf dem Rest der Runde sich einigermaßen zu erholen. Da wird nicht mehr so hart gebremst. Wir erwarten 1 bis 2 Boxenstopps. Ich meine, im letzten Jahr sind fast alle mit 2 Stopps durchgefahren. Mal gucken, ob es dieses Jahr jemand auf einem schafft, auf einem versucht, oder ob alle wieder, wie in Brasilien, auf mehr Stopps gehen. Bin gespannt. Wer hält den Rekorde und wann müssen wir einschalten, Sebastian?
Tja, also noch ist es recht ausgeglichen, weil es ja erst 2 Rennen gab. Max Verstappen und George Russell teilen sich die meisten Siege jeweils einer. Mhm. Letzter Sieger war auch George Russell. Kann auch gut sein, wie gesagt. Mercedes hat einen guten Eindruck gemacht, dass es dieses Jahr auch wieder sehr gut ausschaut. Wie gesagt, viele trauen es auch Andrea Kimi Antonelli zu, auch weil die Streckencharakteristik seinem Fahrstil tendenziell entgegenkommt. Bin sehr gespannt. Mhm. Ja, dafür kommen die Zeiten uns Europäern nicht so wahnsinnig gut entgegen. Freies Training am Freitag um 1.30 Uhr nachts, ja, also in der Nacht sozusagen.
Morgens.
Am 21. November muss man jetzt auch nochmal ganz klar sagen, dass ihr da jetzt nicht irgendwie in die Bedouille geratet. Das ist dann die Nacht von Donnerstag auf Freitag, ne? Also Freitag in der Früh, ne? Nicht, dass ihr denkt, Samstag dann. Nein, also Freitag in der Früh. Freies Training 2 dann um 5 Uhr in der Früh. Also könnt ihr gleich durchmachen, wenn ihr Lust habt oder auch nicht, ja? oder jetzt gibt es dann halt. Freie Training am Samstag dann auch um 1.30 Uhr morgens, ja, also auch da gilt es früh aufzustehen, wenn ihr es sehen wollt. Qualifikation um 5 Uhr morgens auch am Samstag und der Grand Prix auch um 5 Uhr morgens am Sonntag, also da vielleicht
Augenringe incoming, Leute.
Ja, bisschen Kaffee bereitstellen und dann wird das aber sicherlich ein spannender GP. Also die letzten Jahre haben schon abgeliefert und da bin ich jetzt auch sehr, sehr gespannt. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr denn oder auf was ihr euch freut, ja, wie ihr die letzten Jahre des Las Vegas GPs gesehen habt, ob ihr die Strecke weiterhin im Kalender haben möchtet oder ob ihr sagt, nee, das ist trotzdem nicht meins, egal, was die zwei jetzt gerade von sich gegeben haben. Also wir antworten auch auf jeden Kommentar und damit machen wir mal diese Mammut Race Week Episode, bringen wir mal zu Ende. Denkt dran, es gibt auch noch die Preview kurz vorm Wochenende und dann Anfang nächster Woche direkt dann die Highlights und die Fahrernoten, wo wir alles in aller Tiefe und Ausführlichkeit analysieren.
Na, so schaut's aus. Ich habe noch 2 Tipps für euch. Wenn ihr wissen wollt, was wir von der Audi-Präsentation halten, die es vor ein paar Tagen gab, dann schaut euch mal dieses schöne Video an hier. Wo auch immer. Da ist es. Und John Elkann hat ja auch ein paar Sachen vom Stapel gelassen nach dem Brasilien Grand Prix. Solltet ihr das verpasst haben, ja, kann euch der Sebastian auch noch unten ein Video empfehlen von uns mit unseren Ideen dazu. Und Spoiler Alert, ja, die sind nicht sehr, sagen wir mal, charmant. Ja. Also zieht euch die zwei Videos rein, wenn ihr es nicht eh schon getan habt. Ansonsten bleibt nichts zu sagen. Mehr Formel 1 ist mir gut. Bis zur nächsten Episode. Ahoi.